Die Indianer in einem abgelegenen Reservat kommen zu ihrem neuen Häuptling, um von ihm zu erfragen, wie kalt denn der nächste Winter wird. Da der unerfahrene Häuptling zu Manitou aber nicht so einen guten Draht hat und nicht weiß, wie kalt der kommende Winter werden wird, befiehlt er seinen Stammesbrüdern vorsorglich, reichlich Feuerholz zu sammeln. Als die Indianer unterwegs sind, ruft der Häuptling heimlich den Wetterdienst an und fragt, wie kalt wird denn der nächste Winter? Sehr kalt, lautet die Antwort. Als die Indianer vom Holzholen zurückkommen, trägt der Häuptling ihnen auf, mehr Feuerholz zu sammeln. Eine Woche später ruft er wieder an. Sind Sie sicher, dass der Winter sehr kalt wird? Vollkommen sicher. Der Häuptling befiehlt seinen Stammesbrüdern, noch mehr Feuerholz zu sammeln. Eine Woche später ruft er noch einmal an. Sind Sie sich immer noch sicher? Ja, es wird der kälteste Winter seit Menschengedenken. Der Häuptling fragt erstaunt, woher wissen Sie das denn so genau? Der Meteorologe antwortet, naja, so viel Feuerholz wie dieses Jahr haben die Indianer noch nie gesammelt. Willkommen im Advent. Die erste Kerze brennt, die letzte Seite des Kalenders ist aufgeschlagen und alles ist auf Weihnachten und das Jahresende ausgerichtet. Ich finde ja, das Problem an Advent ist immer, dass er so plötzlich kommt. Da hatte man noch gar nicht richtig Zeit gehabt, seinen Biorhythmus an die Winterzeit und die kürzeren Tage anzupassen. Und da fliegt einem auch schon der ganze Adventsrummel um die Ohren. Da müssen Geschenke gekauft werden, Plätzchen gebacken werden, Karten geschrieben, Familientreffen organisiert und das ganze Haus aufgeräumt, geputzt und dekoriert werden. Und obendrein gibt einem auch noch so der ganz normale Alltag nochmal richtig die Sporen zum Ende des Jahres. Und gerade in diesem Moment kommen dann wir Frommen gerne mit unserem besinnlichen Anspruch um die Ecke. Und als hättest du nicht schon genug zu tun, bekommst du jetzt auch noch schön ein schlechtes Gewissen gemacht, ja, dass du dir doch eigentlich mal mehr Zeit nehmen solltest für die wirklich wichtigen Dinge im Advent. Mal so zur Ruhe kommen. Zeit mit Gott verbringen, dein Herz vorbereiten, Jesus die Tür öffnen. Und was wir noch sonst noch so alles an frommen Metaphern dafür finden, um unseren Glauben auch noch unter Druck zu setzen. Das vorweg, so eine Predigt habe ich heute nicht vor zu halten. Wenn doch, dann ist es schiefgelaufen. Es ist bei mir ja leider nicht viel anders. Und deshalb will ich hier auch gar nicht scheinheilig mit dem erhobenen Zeigefinger auftreten. Aber was ich möchte, ist, uns einzuladen, uns einen adventlichen Text anzuschauen. Also in einen Text, in dem es darum geht, dass Jesus wiederkommen wird. Und ja, so ein Text ist auch immer ziemlich herausfordernd. Aber vielleicht gelingt es uns ja, diesen Text ganz anders als erwartet, eine, ich möchte mal sagen, optimistische Weltuntergangsstimmung abzuringen. Und der Text klingt so, könnt ihr, glaube ich, auch hinten mitlesen, aus Römer 13. Bleibt niemand etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Vielleicht können wir nochmal den Anfang haben. Um den Text geht es nämlich jetzt gleich. Wenn ich so überlege, was die Welt in diesem Jahr so bewegt hat, dann erinnere ich mich an ganz viele Themen, die mit dem, einige können es schon nicht mehr hören, Klimawandel zu tun haben. Greta Thunberg, Rezo, Energiewende, Agrarwende, Mobilitätswende und überhaupt sehr viele Wände, gegen die wir so gelaufen sind oder vor denen wir stehen. Auf jeden Fall jede Menge dramatische Zukunftsprognosen und deren Folgen. Und irgendwie musste ich dabei an unseren Text denken, bei dieser aktuellen Weltuntergangsstimmung in unserer Zeit. Und keine Sorge, ich habe heute weder vor, eine Öko-Predigt noch eine Klimawandel gibt's nicht Predigt zu halten. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Mir geht es heute nur um die Beobachtung, wie Menschen in unseren Tagen der Aussicht auf ein kommendes, globales und scheinbar endgültiges Zukunftsszenario umgehen. Also nur die Reaktion darauf. Und dabei geht es nicht um irgendwelche religiösen Weltanschauungen, sondern allein darum, wie Menschen mit rationalen oder auch weniger rationalen Überlegungen damit umgehen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als Greta Thunberg und die Fridays for Future-Bewegung mithilfe auch akademischer Unterstützung letztlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, da hatte ich so den Eindruck, dass aus so einer gefühlten Ohnmacht heraus der erste Impuls war, wir müssen jetzt ganz, ganz vieles lassen, was wir vorher gemacht haben. Kein Auto mehr fahren, nicht mehr fliegen, kein Plastik mehr, keine Pestizide, keine Kohleenergie und so weiter und so weiter. Ihr versteht das Konzept. Und alle, die nicht mitmachen wollen, den negativen Prognosen vielleicht gar nicht glauben wollen, die müssen dazu gezwungen werden. Es wurden Dieselfahrverbote beschlossen, es wurde der Kohleausstieg geplant und eine CO2-Steuer eingeführt und vieles, vieles, vieles mehr. Und alle, die dagegen gehalten haben, die wurden mit Gretas bösen How dare you Blick abgestraft. Wie gesagt, wie gerechtfertigt, sinnvoll oder vielleicht auch nicht sinnvoll das an mancher Stelle auch gewesen sein mag, kann ich nicht richtig beurteilen oder ist einfach auch nicht mein Thema. Ich finde es nur interessant, dass das, was den Menschen als erstes einfällt, wenn es irgendwo brennt, Gesetze und Verbote und die Beschneidung von Freiheiten sind. Das einfach nur mal festgehalten. Und ich finde es auch ein bisschen ironisch, weil ich den Eindruck habe, dass das eigentlich das Bild ist, was viele Menschen von Kirche und Glauben haben. Dass Gott sagt, was du darfst und was du nicht darfst. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann sind die Konsequenzen in ihrer Schrecklichkeit und in ihrer Endgültigkeit nicht abzusehen. Und das jüngste Gericht hängt wie ein Damoklesschwert über allen Menschen, ob sie es glauben oder auch nicht. Aber ich glaube, dass Gottes Aussage an die Welt und ihre Zukunft im Kern eigentlich ganz anders ist. In unserem Text fordert Paulus nicht in erster Linie dazu auf, irgendwas zu unterlassen, zu verbieten oder zu bestrafen. Sein Appell lautet vielmehr, dass wir einander lieben sollen. Und er sagt sogar, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, der Gebote Gottes ist. Aus einem Du sollst nicht wird ein Du sollst. Interessant, das hat auch Jesus schon formuliert. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und das kann ja leicht missverstanden werden. Ja? Das sagt Jesus nicht im Rahmen von so einer Gardinenpredigt, so einer geistlichen Weltklimakonferenz als Drohung, sondern er richtet das an seine Jünger in einem seelsorgerlichen, in einem sehr persönlichen Kontext. Jesus meint hier nicht, jetzt beweist mir mal, dass ihr mich liebt, indem ihr meine Gebote bzw. Gottes Gebote haltet, sondern hey, ihr liebt mich, das weiß ich. Und ich liebe euch, das wisst ihr. Wenn ihr aus dieser Beziehung heraus lebt, dann werdet ihr auch einander lieben und dann wird euer Verhalten fast automatisch widerspiegeln, was sich Gott als Spielregeln für euer Miteinander überlegt hat. Ich glaube, der beste Weg, Gottes Gebote zu erfüllen, ist der, die Absicht dessen zu verstehen, der sie aufgestellt hat. Und Gottes Absicht ist Liebe. Eine zweite Sache, die ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört habe, da kommen wir zum zweiten Teil, sind Sätze wie, wir müssen endlich aufwachen. Wenn wir jetzt nicht aufwachen, ist alles zu spät. Und Greta sagt sogar, I don't want you to be hopeful, I want you to panic. Keine Hoffnung, sondern Panik. Da wird mit einer Panik versucht, andere zum Handeln zu bewegen. Wenn du jetzt nicht aufwachst, wird es keinen Morgen mehr geben. Wie gesagt, wie berechtigt oder unberechtigt diese Prognosen und auch die Heftigkeit, mit der sie vorgetragen werden sind, ist nicht mein Thema. Interessant ist nur, auch in unserem Text heute wird davon gesprochen, dass wir aufwachen sollen. Und es wird von einem neuen Morgen geredet. Und irgendwie spricht Paulus ja hier auch vom Ende der Welt, wenn es darum geht, dass Jesus wiederkommt. Aber es klingt irgendwie ganz anders, wenn Paulus schreibt, dass wir uns bewusst werden sollen, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Er führt uns nicht die große Vernichtung vor Augen, sondern die bevorstehende Rettung. Mit dem Tag, der vergeht, sind wir nicht näher am Abgrund, sondern an Gottes neuer Welt. Das ist die Realität, in der wir leben. Paulus rüttelt nicht an unserem Bett, weil unser Haus brennt, sondern weil ein neuer Tag anbricht. Und was für ein Tag. So, nun bin ich ja nicht unbedingt ein Morgenmuffel, aber das Aufstehen morgens zu meinen absoluten Lieblingsbeschäftigungen gehört, kann ich auch nicht behaupten. Und wenn mich jemand weckt, dann bin ich nicht unbedingt begeistert. Aber ich weiß auch, wie begeistert ich als Kind morgens am ersten Weihnachtsfeiertag aus dem Bett gesprungen bin, meine beiden Geschwister geweckt habe, um ins Wohnzimmer zu rennen, um endlich wieder mit den neuen Weihnachtsgeschenken zu spielen. Und ich glaube, Paulus tritt mit dieser Ambition eines großen Bruders auch an unser Bett und sagt, hey, aufwachen, Jesus kommt. Und das ist für uns keine beängstigende Androhung, ganz im Gegenteil. Ich lade euch ein, gern mal das ganze Kapitel zu lesen. Ich lese jetzt mal nur einen Vers aus Offenbarung 21, Vers 4. Da heißt es, er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Ja, das Alte wird vergehen. Aber mit was für einer Perspektive? Gott arbeitet nicht mit Panik. Ich möchte nicht dogmatisch sein, aber ich bin mir fast ziemlich sicher, dass wenn du irgendwie in deinem Leben Panik empfindest, dann ist es nicht Gott, der dir diese Panik machen will. Gott arbeitet nicht mit Panik und Hoffnungslosigkeit, sondern mit Frieden und Zuversicht. Panik ist eine Form von Angst und Angst ist in der Regel ein schlechter Ratgeber. Jesus sagt in der gleichen Passage, aus der ich ihn eben schon zitiert habe, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ein drittes, was in meiner Wahrnehmung die Nachrichten in der letzten Zeit stark beherrscht hat, waren Demonstrationen. Fridays for Future, Proteste wegen verschiedener Aspekte von Klimaschutz über den ganzen Globus verteilt und auch in Deutschland an verschiedenen Stellen. Landwirte fahren mit Traktoren durch die halbe Republik, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. In meinem E-Mail-Postfach finde ich jeden Tag mehrere Aufforderungen, mich an dieser oder jener Petition zu beteiligen. Die Begründung? Um die bevorstehende Katastrophe doch noch abzuwenden, müssen wir uns jetzt zusammentun. Die Menschen formieren sich hinter ihren Überzeugungen und ziehen damit gegen die Gegenseite in die Argumentations- und manchmal auch in die Medien und manchmal auch in die Straßenschlacht, scheißegal. Hauptsache drauf. Schließlich steht das Recht ja meistens auf der eigenen Seite. Na, Das rechtfertigt doch so ziemlich alles. Und da, auch da höre ich wieder Greta Thunberg, we will never forgive you. Wir werden euch niemals vergeben. Und ich habe so meine Zweifel, ob das in dem einen oder anderen Fall tatsächlich das Gebot der Stunde sein soll. Aber das ist, wie gesagt, nicht mein Thema. Auch unser Text ruft uns im letzten Abschnitt, den wir heute betrachten, zu den Waffen. Interessant. Und zwar zu den Waffen des Lichts. Und ja, er ruft auch dazu auf, dass wir uns von etwas trennen sollen. Und zwar von dem, was im Dunkeln geschieht. Und was der Paulus damit meint, das erklärt er im Folgenden. Und das klingt überhaupt nicht so nach dem Aufruf Mensch gegen Mensch, Meinung gegen Meinung, Front gegen Front. Sondern im Grunde geht es um Dinge, die einzig und allein unser eigenes Leben betreffen. Den Anspruch, den er aufstellt, ist, ein einwandfreies Leben zu führen, steht dort. Nicht die anderen müssen endlich damit anfangen, unsere Meinung zu teilen und somit mit uns zusammen dem Untergang entgegenzuwirken, sondern wir sollen damit anfangen, uns von dem zu trennen, was uns kaputt macht. Wir sollen quasi eine Petition gegen unser eigenes altes Verhalten unterzeichnen. Lustigerweise ist unser Konsumverhalten der erste Punkt, den Paulus hier anspricht. Also es ist auch auf jeden Fall ein Thema, das uns betrifft. Der nächste Punkt ist Sexualität und damit auch Beziehung. Und den dritten Punkt adressiert er an unseren Stolz, nämlich an unsere Rechthaberei und die dadurch resultierenden endlosen Streitereien. Es geht also genau um das Gegenteil von immer weiter verhärteten Fronten und tiefer werdenden Gräben zwischen unterschiedlichen Positionen. Wir müssen nicht immer Recht haben. Und auch hier geht es Paulus nicht darum, dass wir uns jetzt halt mehr bemühen, nach Möglichkeit ein besseres Verhalten an den Tag zu legen. Um zu verdeutlichen, was er meint, nutzt er ein etwas merkwürdiges Bild. Er sagt nämlich, dass wir Jesus wie ein neues Gewand einziehen sollen. Und das ist ein Bild, das Paulus so ähnlich auch an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und da wird es vielleicht noch etwas verständlicher. Da heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das macht mich froh und das entlastet mich, weil es ist auch hier wieder Jesus, also Gott selbst, der in mir die Veränderung bewirkt, dass ich so leben kann, dass es Gottes kommende Königreich widerspiegelt. Weil darum geht's. Deswegen sollen wir so leben, weil dieser Tag anbricht. Der ganze Abschnitt, den wir heute gelesen haben, steht im Römerbrief in einem Kontext, in dem es um unsere Position als Christen innerhalb der staatlichen Ordnung geht. Der Text spricht von Unterordnung und Verantwortung in unserer Gesellschaft. Vielleicht habe ich deshalb auch so das Beispiel mit der Klimapolitik aufgegriffen, weil es momentan nun mal das Thema ist, das scheinbar alles zu beherrschen scheint. Und auch wenn ich weiß, dass es vielen schon zum Halse raushängt, ich glaube, dass den Menschen damals mit ihren Themen ganz ähnlich ging. Und doch wählt Paulus gerade diesen Rahmen, um den Blick der Christen in Rom auf das Wiederkommen von Jesus zu richten. Weil dieses Wiederkommen viel bedeutender ist als alles, worüber sich Gesellschaften in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft den Kopf zerbrechen oder zerbrechen werden. Weil dieses Wiederkommen Jesus steht einfach da drüber. Und aus dieser höheren Perspektive heraus ruft Paulus die Christen in Rom wie uns heute und auch in Zukunft auf, einander zu lieben, das Kommen von Jesus zu erwarten und schon jetzt in seinem kommenden Licht zu leben, damit Menschen an uns sehen, was da auf sie zukommt, dass sie an uns sehen, dass Gott sie dazu einlädt, nicht das Ende dieser Welt zu fürchten, sondern Teil seiner kommenden Welt zu werden. und dass man sich darauf freuen kann. Und ja, ich glaube auch, dass das für uns Christen bedeutet, dass wir ganz vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, diese Schöpfung zu bewahren und verantwortlich mit ihr umzugehen. Auch oder vielleicht auch gerade, weil wir wissen, dass wir diese Welt nicht mehr retten müssen. Das hat schon jemand gemacht. Das war Jesus und in seiner Nachfolge stehen wir. Ich habe noch einen Vers gefunden aus dem gleichen Brief. Und da heißt es in Römer 8, und das fand ich sehr bewegend, denn das ängstliche Harren der Kreatur, also aller Schöpfung, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Diese Welt wartet darauf, dass wir die DNA Gottes widerspiegeln. Die wartet nicht auf große Klimalösungskonzepte. Die wartet nicht darauf, dass wir unsere CO2-Emissionen auf das gesetzte Minimum bekommen. Die wartet sehnsüchtig darauf, dass wir als Christen, als Kinder Gottes zeigen, wer wir sind. Durch unsere Liebe, durch unsere Hoffnung auf Jesus hin und durch unser Leben, das Jesus widerspiegelt. Das ist es, worauf diese Welt wartet. Das ist es, wozu wir berufen sind. Und das ist der Gedanke von Advent. Vielleicht ist dir das alles gerade zu groß oder zu viel. Du weißt genau, dass sobald du aus diesem Gottesdienst kommen wirst, dich deine Terminkalender und deine To-Do-Listen wieder einholen werden. Und ich fürchte, bei mir wird es irgendwie auch ähnlich sein. Aber vielleicht ertappst du dich ja in den kommenden Tagen trotzdem dabei, dass du auf dem Balkon stehst oder auf der Terrasse, in die kalte Nacht hinausblickst und in deinem Kopf klingt diese Melodie dieses alten Liedes nach und du summst mit: Freut euch. Freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. Amen.